Ja, wir wollen heute eine Vertiefung machen zu religiösem Zionismus, zu Siedlertheologie. Das Thema war ja in all den vielen Varianten des Judentums, die es heute in Israel gibt, etwas angeklungen. Und auch aus aktuellen Gründen, weil diese Leute schon fast ein Jahr lang in der Regierung sitzen und auch gerade seit Beginn des Krieges auch noch mal aktiver werden, dachte ich, es macht Sinn, da noch ein bisschen mehr reinzugehen. Andererseits sollte man es natürlich schon bewusst halten, dass das nicht alle religiösen Juden in Israel so denken. Aber es ist schon etwas, was auch nicht mehr nur eine Ecke von ein paar Fanatikern ist und auf die eine oder andere Weise eben doch auch weiteren Einfluss hat. Und auch der erste Teil ist überhaupt mal eine Erklärung, wie es zu religiösem Zionismus gekommen ist. Also das ist sowieso etwas, was wirklich inzwischen für die Mehrheit der praktizierenden Juden und Jüdinnen gilt. Ich habe dazu wieder eine Präsentation. Ja. Ist das so gut zu sehen?
Ja, ist prima.
Gut. Ja, wir hatten ja in der ersten Sitzung über den Beginn des Konflikts, über die Entwicklung des Zionismus gesprochen. Und da haben wir gesehen, dass das eigentlich keine religiöse Bewegung von Haus aus ist, sondern dass gerade eher jüdische Denker, die schon nicht mehr viel mit Religion zu tun hatten, diese Ideen entwickelt haben und eben auch sozusagen aus außerjüdischen Gründen, um eine Lösung für den Antisemitismus in Europa zu finden. Und zunächst war eigentlich auch die Mehrheit der orthodoxen Juden und Jüdinnen gegen die Ideen, gerade auch Herzls. Und dafür ist zunächst mal auch wichtig zu sehen, was ich hier die alte Ordnung nenne, wie im Grunde genommen religiöses Judentum jahrhundertelang mit der Beziehung zum Land Israel umgegangen ist. Also wir haben einmal in dem sogenannten 18-Bitten-Gebet, das dreimal am Tag gesprochen wird, also jeder auswendig kann, der praktizierend ist. Da ist eben auch eine Bitte sozusagen für die endzeitliche Rückkehr. Oder eigentlich sind hier habe ich hier zwei Bitten zusammengenommen, wo es dann heißt, stoße in das große Horn zu unserer Befreiung, erhebe das Banner, unsere Verstreuungen einzusammeln und sammle uns insgesamt von den vier Enden der Erde. In deine Stadt Jerusalem kehre in Erbarmen zurück, wohne in ihr, wie du gesprochen hast, erbaue sie bald in unseren Tagen als ewigen Bau und den Thron Davids errichte schnell in ihr. Bringe den Dienst zurück in das Allerheiligste deines Hauses, die Feueropfer Israels und sein Gebet nimm mit Wohlgefallen an. Und zum Wohlgefallen sei immer der Dienst deines Volkes Israel. Und schauen mögen unsere Augen deine Rückkehr nach Zion in Erbarmen. Gepriesen bist du Ewiger, der seine Gegenwart nach Zion zurückbringt. Also das ist etwas, was im Bewusstsein ist, der Wunsch, dass es eine Rückkehr nach Zion sowohl des Volkes Israel als auch der Gegenwart Gottes geben wird. Aber es ist eben eine Bitte, die an Gott gerichtet wird. Und die rabbinische Tradition hat auch einen Riegel davor geschoben, dass man selber versucht, das zu realisieren. Das sind die sogenannten drei Eide. Das kommt im babylonischen Talmud, im Traktat Ketubot vor. Und dieser Ausdruck, welche drei Eide, geht auf drei Verse im Hohen Lied zurück. Das Hohe Lied, was ja ein wunderschönes Liebeslied ist, wird in der rabbinischen Tradition als ein Gleichnis für das Verhältnis zwischen Israel und Gott gesehen. Und es das heißt eben an diesen drei Versen, 2,7, 3,5 und 8,4, wo eigentlich die Geliebte, das wäre dann Israel, sagt: Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, weckt die Liebe nicht auf, bevor es ihr gefällt. Also zu sagen, der Liebe ihren Lauf zu lassen, bis die Zeit des Aufweckens kommt. Und Das haben die Rabbinen dann eben auf ein Verbot eigentlich der Eigeninitiative zur Rückkehr in das Land interpretiert. Und sie kommen eben auch auf die drei Eide, weil es eben dreimal heißt, und ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, dass man da drei verschiedene Inhalte für finden muss. Und das erste ist eben der eine Eid, dass Israel nicht die Mauer hinaufsteigen wird. Das ist ein Ausdruck, der mehrheitlich darin interpretiert wird, dass man nicht in Massen und nicht mit Gewalt in das Land Israel einwandern wird. Ich meine, es hat immer Juden gegeben, die im Land Israel gelebt haben, auch immer mal wieder kleinere Einwanderungsgruppen, aber eben das nicht zu einer groß organisierten, mächtigen Bewegung werden zu lassen. Der zweite Eid ist einer, dass der Heilige gepriesen sei, er Israel den Eid abgenommen hat, dass es nicht gegen die Völker der Welt rebellieren wird. Ja, durchaus auch aus einer Konzeption zu sagen, wenn wir den Tempel verloren haben und zerstreut worden sind, wollte Gott das offensichtlich und von daher rebellieren wir jetzt nicht gegen die Herrschaft der Völker der Welt. Und umgekehrt sollen auch die Völker der Welt was dazu tun. Und denn der dritte Eid ist, dass der Heilige gepriesen sei, er den Völkern der Welt den Eid abgenommen hat, dass sie Israel nicht zu sehr unterdrücken werden. Und dazu kommt dann auch nochmal der wichtige Text aus Jeremia 29. Jeremia war ja der Prophet, der kurz vor der Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier gewirkt hat und dann auch schon als die ersten exiliert worden sind. Und es wird im Buch Jeremia berichtet, dass er ein Schreiben an die Exilierten schickt. Und da heißt es dann unter anderem, sucht das Wohlergehen der Stadt, in die ich euch verbannt habe, und betet für sie zu ihm. Denn in ihrem Wohlergehen wird euch Wohlergehen sein. Und das war wirklich sozusagen die politische Loyalität, die Juden eigentlich dann in den Jahrhunderten immer dem Land, in dem sie gelebt haben, erwiesen haben, nach diesem Modell, das Jeremia vorlegt, der in diesem Schreiben auch den Exilierten sagt, das Exil wird nicht so schnell zu Ende sein. Baut Häuser, gründet Familien, bekommt Kinder. Und betet eben für die Stadt und alles andere ist Gott überlassen. Ja, das ist, und von daher eben als Herzl mit der Idee kam, dass man das selber in die Hand nehmen soll, eine jüdische Souveränität im Land Israel zu errichten, wurde das von der großen Mehrheit der Orthodoxie als Ketzerei gesehen. Und also was ich euch letztes Mal vorgestellt habe, als die Charedim, die Ultraorthodoxen, die antizionistisch sind, die wirken heute wie so ein bisschen was Exotisches als Minderheit. Aber im Grunde genommen war das am Anfang des Zionismus die Mehrheitsreaktion und vor diesem Hintergrund eigentlich auch die relativ logische Reaktion. Das heißt, wenn heute innerhalb der Orthodoxie eigentlich der religiöse Zionismus etwas ziemlich Selbstverständliches ist, es ist gut, sich daran zu erinnern, dass man eine ziemliche Gedankenarbeit machen musste, um das rechtfertigen zu können. Also die ersten Vorläufer kommen schon von Rabbiner, die vor Herzl gewirkt haben. Und das hat auch was damit zu tun, dass ja ab der Französischen Revolution die Gleichberechtigung der Juden in den europäischen Ländern beginnt. Und manche sahen das so, als vielleicht sind das die ersten Zeichen der Erlösung, dass wir jetzt nicht mehr eine unterdrückte Minderheit sind. Und da haben wir eben Rabbiner Judah Alkalai, der auch gegen Ende seines Lebens im Land Israel in Jaffa und Jerusalem gelebt hat, der also schon Gedanken hat, dass die Erlösung vielleicht nahe sein könnte und also schreibt, der Beginn der Erlösung ist, dass Israel sich sammelt, ordnet und vereinigt, eine Führung wählt und aus den Ländern des Exils hinaufzieht. Meiner bescheidenen Meinung nach wird diese gewählte Versammlung, das heißt die Versammlung der Ältesten, der Messias ben Josef sein, der uns verheißen ist. Dieser Messias ben Josef ist eine Messiasgestalt, die im Judentum des Zweiten Tempels und nachher auch in der rabbinischen Literatur auftaucht, der Vorläufer des eigentlichen Messias, der ja aus dem Stamm Juda, nicht aus dem Stamm Josef ist und dann ja auch als der leidende Messias, der sterben muss, bevor der eigentliche kommt, dargestellt wird. Und natürlich heute auch für die Erforschung der Person Jesu ganz wichtig zu sehen, dass es diese Tradition im Judentum gegeben hat. Und weiter sagt er dann, zitiert Numeri 10, kehre zurück, Herr, zu den Zehntausenden und Tausenden Israels. das lehrt, dass die Schechina, also die Gottesgegenwart, nicht über weniger als 2000er und 2 Zehntausender aus Israel weilt. Zu diesen Zahlen kommt man, weil es Zehntausende und Tausende im Plural heißt. Und der Mindestplural von 1000 ist dann eben mal 2, 2000 und 10.000 mal 2, 20.000, da kommt er dann drauf. Und wir beten jeden Tag, mögen unsere Augen sehen deine Rückkehr nach Zion in Erbarmen. Worauf soll die Schechina weilen? Auf Bäumen und auf Steinen? Daher müssen wir als ersten Anfang zur Erlösung unserer Seelen 22.000 in unser Land zurückbringen. Dann kannst du sagen, es ist eine Mischung. Also einerseits natürlich, Gott wird den Messias bringen und letztlich die Dinge tun, aber wir müssen sozusagen eine Vorleistung machen, indem eben an größere Gruppen in das Land Israel einwandern, um bereit zu sein dafür, dass das messianische Zeitalter beginnt. Das war, ist etwas, was durchaus nicht alle seiner Rabbinerkollegen gut fanden damals. Er stand damit durchaus ziemlich isoliert da und wird eben heute gerne als einer der Vorläufer des Zionismus gesehen. Ähnlich ist es bei Rabbiner Zvi Kalischer, etwa 20 Jahre später, der auch noch mal ganz klar wirklich auf die verbesserte Situation der Juden in Europa eingeht. Jetzt ist für die Kinder Israels die Morgenröte aufgegangen. Einige von ihnen sitzen an erster Stelle am Tor des Königs. Und der Verständige kann begreifen, dass seit von Kaiser Napoleon dem I. und von Holland, wo man Verwandter Napoleons regierte und auch die Emanzipation der Juden gebrachte, und von Holland die Freiheit gegeben wurde, ein kleiner Spalt Licht da war. Und danach kam die Freiheit in den übrigen Staaten. Jetzt stehen sie der Herrschaft nahe, wie das Haus Rothschild, Montefiore und andere. Mein lieber Leser, nimm von dir die Hülle des Gewohnten, dass viele glauben, dass der Messias unsere Gerechtigkeit plötzlich rufen, ja schreien wird, in den großen Schofar stoßen und alle Bewohner der Erde erschüttern wird. Nicht so wird es sein, sondern der Beginn der Erlösung wird geschehen durch das Erwecken des Geistes von Philanthropen und des Willens der Reiche, einige wenige der Verstreuten Israels auf dem heiligen Boden zu sammeln. Seht nur, was die Völker Italiens, Polens und Ungarns getan haben, die ihr Leben gaben und ihr Silber und Gold, bis nichts mehr da war, die der Geist trug um ihres Landes willen. Und wir, die Kinder Israels, deren Erbe das prächtigste aller Länder ist, ein Land, das alle Bewohner der Erde heilig nennen und das unser Ruhm ist, wir werden die Hand auf den Mund legen und sein wie jemand, in dem keine Kraft ist. Müssen wir uns nicht schämen, wenn alle Völker nur um ihrer Ehre willen handelten und wir nicht nur um der Ehre unserer Väter willen, sondern um der Ehre des Herrn willen, gepriesen sei sein Name, der sich Zion zum Sitz erwählt hat, handeln müssten. Ja, und dann haben wir die wichtige Person als Begründer des religiösen Zionismus, Avraham Yitzchak HaKohen Kuk, geboren 1865 in der russischen Stadt Griwa. Er hat studiert an der Jeschiwa von Wolozhin, die viele führende Rabbiner hervorgebracht hat. Und hat in dieser Zeit schon Interesse am Zionismus entwickelt und wurde daraufhin auch 1904 zum sogenannten Rabbiner von Jaffo und den Kolonien ernannt. Die Kolonien, damit, das hat man selber so genannt und hatte damals wohl nicht das Gefühl, dass es das eventuell was Problematisches sein kann. Das sind die zionistischen Ansiedlungen, die eben im Rahmen der ersten und der zweiten Einwanderungswelle gegründet worden sind, und ließ sich dann in Jaffo nieder. Und so die erste revolutionäre Entscheidung, die er auch eigentlich zugunsten der zionistischen Ansiedlungen gemacht hat, war der sogenannte Heter Mechira, die Erlaubnis des Verkaufens im Schmittaja. Also das Schmittaja ist das Brachjahr alle 7 Jahre, wo eigentlich nach biblischem Gebot man das Land brach liegen lassen muss, weil es eben eigentlich Gott gehört. Und im Buch Levitikus, wo das Brachjahr beschrieben wird, verspricht eben Gott, ich werde schon dafür sorgen, dass auch wenn ihr nicht säen und nicht ernten dürft in dem Jahr, dass ihr genug zu essen haben werdet. Jetzt waren eben junge jüdische landwirtschaftliche Ansiedlungen da, die gerade mit viel Mühe angefangen hatten, Boden urbar zu machen, die Felder zu bestellen. Und für die war ziemlich klar, wenn sie das Brachjahr einhalten, sind so ziemlich alle ihre Anstrengungen zunichte gemacht. Und vor diesem Hintergrund hat dann Raff Kook eine Entscheidung gefällt, zu sagen, aufgrund dieser Notsituation ist es erlaubt, das Land dieser Ansiedlungen an Nichtjuden zu verkaufen, die ja nicht verpflichtet sind, das Brachjahr einzuhalten. Und sozusagen einen Kaufvertrag, der sicherstellt, dass es nach einem Jahr zurückgegeben wird. Und auf die Weise kann man dann weiter das Land bearbeiten und also die Verluste verhindern. Er ist dafür ganz stark angegriffen worden von dem rabbinischen Establishment in Jerusalem. Aber das war, da sieht man so einen ersten Versuch auch zu sagen, es ist eine neue Situation da und wenn wir wirklich wollen, dass hier Leute in Massen einwandern und auch in der Landwirtschaft arbeiten, brauchen wir solche Entscheidungen. Er hat das damals als etwas sozusagen aus der Not der Stunde heraus entschieden. Das wird bis heute benutzt. Die religiösen Zionisten gehen bis heute nach dem Heter Mechira und alle 7 Jahre wird also das gesamte Land Israel, also der Staat verkauft sein Land für ein Jahr lang an Nichtjuden dann. Wobei, also, dann sieht man, das ist auch ein Unterschied an, was man auch in Geschäften sieht, denn die Ultraorthodoxen erkennen das eben nicht an und auch manche religiöse Zionisten nicht, weil sie sagen, inzwischen gibt es keinen Grund mehr dafür. Und das sieht man eben an dem Koscher-Zertifikat, das auf den Waren drauf ist, ob das eben etwas ist, was nach dem Heter Mechira geerntet worden ist oder ob man sich wirklich an das Schmittaja gehalten hat und entweder Erzeugnisse aus dem Jahr vorher hat oder Erzeugnisse, die aus dem Ausland importiert worden sind. Raff Kook ist dann 1921, das ist schon unter der britischen Mandatszeit, zum ersten aschkenasischen Oberrabbiner Israels ernannt worden. Einen sephardischen Oberrabbiner, also für die Juden aus den arabisch sprechenden Ländern, gab es schon seit längerem noch unter der osmanischen Herrschaft. Aber die Aschkenasen sind ja erst seit Anfang des 19. Jahrhunderts eingewandert und waren auch von daher zunächst den Sepharden unterstellt. Und inzwischen waren sie aber ein bedeutender Anteil der jüdischen Bevölkerung geworden. Und so wird also ein aschkenasischer Oberrabbiner genannt. Und bis heute gibt es diese Zweiteilung, dass es einen aschkenasischen und einen sephardischen Oberrabbiner Israels gibt. Und 2 Jahre später hat er dann die sogenannte Zentrale Universe Yeshiva, das Merkas HaRav, gegründet. Und was dort neu war gegenüber den traditionellen Yeshivot, wo man hauptsächlich Talmud gelernt hat, war einmal, dass man Hebräisch als Unterrichtssprache genommen hat. Vorher war das nämlich Jiddisch, weil man gesagt hat, Hebräisch ist eben die heilige Sprache, die wir wirklich nur für die heiligen Texte verwenden, aber nicht, um darüber zu reden. Und neben dem Talmudstudium kam eben auch Unterricht in jüdischer Philosophie, Bibel, Geschichte und Naturwissenschaften dazu. Raff Kook ist 1935 in Jerusalem an Krebs gestorben, hat also nicht mehr die Gründung des Staates Israel erlebt und von daher ist natürlich auch in seinen Schriften noch Äußerungen, die der Staatsgründung und natürlich auch späteren Entwicklungen vorausgehen. Also er hat eigentlich nicht viel wirklich geschrieben, sondern mehr Dinge mündlich in Predigten weitergegeben, die dann von seinen Schülern und von seinem Sohn Zvi Yehuda aufgeschrieben worden sind. Aber was da alles zusammengekommen ist, ist eine ziemlich große Bibliothek und sie zeigen auch einen Denker, der wirklich sehr weit war, eben auch durchaus Kenntnisse von moderner Philosophie, von Naturwissenschaften hatte. Und von daher kann man fast alles bei ihm finden. Und wenn ich jetzt hier, ich glaube, 3 Zitate Sindes rausgegriffen habe, ist das in gewisser Weise ziemlich willkürlich, um irgendwas zu zeigen. Ja, hier ist ein Text, wo es um den Wert des Menschen geht und den Wert Israels, den man eher in eine universale Richtung interpretieren kann. Die Liebe zu den Geschöpfen muss im Herz und in der Seele lebendig sein. Die Liebe zu jedem Menschen im Besonderen und die Liebe zu allen Völkern. Ein Verlangen nach ihrer Erhebung und ihrer materiellen und geistigen Wiederaufrichtung. Diese Eigenschaft ist es, die es dem Geist des Messiaskönigs ermöglicht, sich auf Israel niederzulassen. Wir müssen wissen, dass der Punkt des Lebens, des Lichtes und des Heiligen niemals von dem göttlichen Abbild, mit dem der Mensch in seiner Allgemeinheit beschenkt worden ist, weicht. Und mit ihm ist jedes Volk und jede Sprache beschenkt worden, jeder nach seinem Wert. Nur von einer Seele, die reich an Liebe zu den Geschöpfen und an Liebe zu Menschen ist, kann sich die Liebe zur Nation mit dem Stolz ihres Adels und ihrer geistigen und praktischen Größe erheben. Hier könnte man sagen, hat man einen universellen Text, der die Würde des Menschen und die besondere Würde Israels irgendwo zusammenbringt. Aber man kann auch so ziemlich das Gegenteil finden. Hier in einem Text, wo es heißt, der Unterschied zwischen der israelitischen Seele, ihrem Wesen, ihren inneren Begierden, ihrem Streben, ihrer Eigenschaften und ihrem Stand und der Seele aller Völker auf all ihren Stufen ist größer und tiefer als der Unterschied zwischen der Seele des Menschen und der Seele des Tieres. Denn zwischen den Letzteren besteht nur ein quantitativer Unterschied, aber zwischen den Ersteren herrscht ein wesentlicher qualitativer Unterschied. Also das ist keine besonders hilfreiche Äußerung, was Beziehungen zu Nichtjuden angeht. Vor dem Hintergrund eben, wie kann man einen religiösen Zionismus entwickeln? Rav Kook war fasziniert von diesen jungen Pionieren, die eben Landwirtschaft aufgebaut haben, die ins Land eingewandert sind, unter schweren Bedingungen gearbeitet haben. Das Problem war, das waren alles Leute, die keine Gebote eingehalten haben. Und wie kann man das sozusagen zusammenbringen? Und so hat er hier diese, das ist im Grunde genommen das, was den Zionismus religiös akzeptabel gemacht hat. Die Seele der Sünder Israels, die in den Fersen des Messias gehen. Das heißt, sie sind Sünder, diese jungen Pioniere, weil sie eben keine Gebote einhalten. Aber sie gehen in den Fersen des Messias, weil sie durch ihr Tun sozusagen das Kommen des Messias vorbereiten, seiner Meinung nach. Also die Seele der Sünder Israels, die in den Fersen des Messias gehen. Jene, die sich in Liebe mit den Angelegenheiten der Gesamtheit Israels für das Land Israel und die Wiederbelebung der Nation verbinden, diese Seele hat sich mehr vervollkommnet als die Seele der frommen Israels, die die Gebote einhalten, die nicht den Vorteil des Selbstgefühls zum Besten der Allgemeinheit und des Aufbaus der Nation und des Landes haben. Aber der Geist ist weit mehr vervollkommnet bei den Gottesfürchtigen und Bewahrern der Tora und der Gebote, obwohl das Selbstgefühl und das Erwachen von Handlungskraft in den Angelegenheiten der Gesamtheit Israels bei ihnen noch nicht so kühn sind, wie sie es sind bei jenen, deren Herz der Irrgeist in ihnen trübt, bis dahin, dass sie sich mit fremden Anschauungen und Handlungen, die den Körper verunreinigen, verbinden und den Geist daran hindern, sich zu verbessern. Und natürlich leidet auch die Seele an ihren Mängeln. Also auf die Weise nimmt im Grunde genommen Rav Kook die zionistischen Pioniere in den göttlichen Heilsplan rein, obwohl sie das selber gar nicht wissen und sich auch nicht dafür interessieren. Aber er sagt, eben dieses sozusagen materielle Vorbereiten der Rückkehr Israels in sein Land und des Kommen des Messias, was er ziemlich nah bevorstehend sah, daran haben sie Anteil. Und natürlich sein Ideal ist dann, dass man die beiden Sachen zusammenbringt, dass es Menschen gibt, die sowohl für das Land Israel und für die Wiederbelebung der Nation, wie er es formuliert, arbeiten und gleichzeitig die Tora haben. Und das ist im Grunde genommen die Herausforderung sozusagen, vor die sich dann auch der religiöse Zionismus gesetzt sieht. Und im Rahmen sozusagen der heilsgeschichtlichen Einordnung des Zionismus bekommt auch die Balfour-Erklärung, die ja im Grunde genommen die Erklärung Großbritanniens und dann des Völkerbundes war, dass die Weltgemeinschaft eine jüdische Heimstätte im Land Palästina befürwortet, bekommt auch eine neue Aufgabe. Und zwar ist das hier im Text von dem Sohn von Avraham Kook, Zvi Yehuda, von dem wir nachher noch mehr hören, der rückblickend dazu sagt: Die große Station in den Jahren unserer Epoche war die Balfour-Erklärung, aus der und in deren Folge und auf deren Grundlage, trotz allem politischen Durcheinander, das mit ihrer Behandlung und Formulierung verbunden war, die Annullierung seines Eides, dass sie nicht die Mauer des Landes Israel hinaufsteigen, durch den Heiligen gepriesen sei er, zu ihrem endgültigen, vollständigen Ausdruck kommt. Durch die tatsächliche Entfernung der Mauer, durch die Aufdeckung der Anerkennung unseres göttlichen Rechtes auf unser Land durch die Regierungen der Nationen auf Grundlage des Mandates des Völkerbundes über das Land Israel und durch die Ankündigung ihrer Zustimmung zu unserer Rückkehr dorthin, um in ihm zu bauen und erbaut zu werden. Also auf die Weise ist ein Weg gefunden zu sagen, die drei Eide gelten nicht mehr, denn als Leute, die sich der religiösen Tradition verbunden fühlen, kann man nicht einfach sagen, okay, das ist nicht mehr wichtig für uns, dass die Rabbiner gesagt haben, diese drei Eide müssen eingehalten werden, sondern man kann eigentlich nur einen Weg finden zu sagen, sie sind annulliert worden. Und hier ist es eben, wenn die Völker selber zugestimmt haben, dass die Juden wieder in ihr Land einwandern, dann gibt es auch keinen Grund mehr, die Eide einzuhalten. Ja, und damit bekommt dann auch die Gründung des Staates Israel 1948 eine heilsgeschichtliche Kategorie. Und so wurde eben auch der Unabhängigkeitstag, den ja der Staat Israel als seinen Feiertag begeht, religiöserseits als Tag des Preises und Dankes, des Festmahles und der Freude definiert. Also ein Tag, der in seinem Charakter eigentlich den biblischen Freudenfesten wie Pessach, Shavuot und Sukkot ähnlich gleichgestellt wird. Und ebenso wird auch jeden Schabbat nach der Toralesung in den zionistischen Synagogen das Gebet für den Staat Israel gebetet. Das ist eigentlich eine Tradition, dass Juden jahrhundertelang immer am Schabbat für das Wohlergehen des Staates, in dem sie gelebt haben, gebetet haben. Und in dem Sinne war es durchaus logisch, dass man eben im Staat Israel jetzt für auch für das Wohlergehen dieses Staates betet, aber der Staat hat eben eine heilsgeschichtliche Qualität, denn das Gebet beginnt: Unser Vater im Himmel, Fels Israels und sein Erlöser, segne den Staat Israel, den Beginn des Wachsens unserer Erlösung. Das ist also im Grunde genommen mit der Staatsgründung der Beginn der messianischen Zeiten verankert. Ja, ich würde sagen, hier mache ich mal einen Augenblick Stopp. Das ist sozusagen die theologische Grundlage des religiösen Zionismus. Das war natürlich jetzt wirklich ein Gewaltdurchmarsch mit einigen kurzen Texten. Der Versuch, das zu erklären, sind da Nachfragen? Ist das irgendwie so nachvollziehbar? Erstmal so sacken lassen.
Sonst frage ich noch, warte mal, Tamara, sonst frage ich noch mal nach. Im Grunde genommen, ich sag mal, die Balfour-Erklärung ist ja eigentlich parallel. Es entstehen ja in Deutschland überall, nicht in Deutschland, Quatsch, in Europa entstehen überall die Nationalstaaten. Und in dem Kontext geht es ja im Grunde genommen darum, dass alle Völker sozusagen, dass allen ein Staat zusteht. In der Zeit entsteht kirchlicherseits übrigens ja, das, was wir letzten Sonntag gefeiert haben, der Christkönig. Dann wird Jesus auch nochmal zum König gemacht, ganz schräg eigentlich, weil es im Grunde genommen das Gegenteil eigentlich sein sollte. Aber interessant ist einfach, dass im Grunde genommen das, was sich Gesellschaft, was sich gesellschaftlich entwickelt hat, dass das auch religiös gedeutet wird, ja im Grunde genommen. So, und das ist, vielleicht kann man das auch so mit einordnen, dass das ja insgesamt so eine Entwicklung ist. Das Gleiche gilt ja auch für die katholische und evangelische Kirche, wie man sich jeweils verbindet mit diesen Nationalstaaten und diesen Ideen. Also das haben wir im Grunde genommen in, auch in vielen Religionen, glaube ich, dass das eigentlich parallel, so ein bisschen parallel im Grunde genommen läuft. Aber dass man hingeht, so habe ich das verstanden, im Grunde genommen auch das, was bislang das Selbstverständnis war, das dann zu verändern. Und also die Frage ist ja immer, was ist Gottes Wille sozusagen? Also was deutet man um? Und zu sagen, dass es uns besser geht, ist Gottes Wille. Und damit dürfen, dann könnten wir ja im Grunde genommen auch sagen, dann können wir ja hier bleiben, wenn wir im Grunde genommen diese Freiheit haben. Aber Aber es geht in die andere Richtung im Grunde. Also das ist ja schon auch spannend, einfach zu sehen, und dass es den Widerspruch dazu auch gab. Und man müsste vielleicht, wir haben ja, man müsste das jetzt eigentlich nochmal zusammenbringen mit der Entwicklung, die wir am Anfang gesehen hatten, wie sich Israel seit der Staatsgründung entwickelt hat bis heute hin, und ob wir diese Zunahme dieses religiösen Zionismus, den kann man ja im Grunde genommen feststellen. Also wenn einmal, ich sag jetzt mal, die Mauer gebrochen ist, man die Mauer auf die Mauer selber klettern darf, dann hält ja eigentlich nichts mehr, also religiös gesehen. Und wäre ja auch die Frage, aber das müssen wir am Ende wahrscheinlich, das ist jetzt ja zu früh, zu überlegen, wie im Grunde genommen das Geschehen, das wir heute haben, wie das jetzt nochmal gedeutet wird, also vom religiösen Zionismus.
Ja, das sehen wir natürlich auch gleich noch ein Stück im weiteren Verlauf, wo der Krieg von 1967 eben nochmal eine ganz große Rolle spielt. Und natürlich, Theologie ist immer Kind ihrer Zeit. Bis dahin, dass christliche Theologen in der Nazizeit Jesus zum Arier erklärt haben. Also auch solche Theologien hat es gegeben. Und das kann eben etwas sein, wo man entweder, wie es Rav Kook mit dem Zionismus gemacht hat, dass man eine Ideologie, die eigentlich ursprünglich mal gar nichts zu tun hat mit Religion, dass man einen Weg findet, die religiös zu akzeptieren, oder eben auch umgekehrt zu sagen, nein, ich bleibe dabei, dass das nicht passt, aber dann natürlich auch wenn ich dagegen gehe, muss ich ja im Grunde genommen neue Argumente finden. Da kann ich nicht einfach bei den alten bleiben und muss mich ja dann auch überlegen, wie verhalte ich mich zu dem, was jetzt entsteht. Aber eben, es ist klar, es gibt nicht die einmal klar geoffenbarte Tora, sondern sie wird immer wieder neu aktualisiert, und auf die Weise ist eben auch ein religiöser Zionismus entstanden. Ja, also zunächst mal, und natürlich zu dieser Zeit war religiöser Zionismus auch noch natürlich zahlenmäßig eine Minderheitenbewegung. Es gab dann eine, also politisch gesehen hat sich der religiöse Zionismus dann in der Nationalreligiösen Partei organisiert, und die war von Anfang an, schon in der ersten Regierung 1948, war die immer fast automatisch Koalitionspartner, also auch der Arbeiterpartei. Das waren damals eben noch Leute, die in Europa geboren waren, dort studiert hatten, die also die europäische Welt kannten, die an der Universität studiert hatten und die durchaus auch eben universale Werte kannten und eben diese Dinge noch irgendwo verbunden haben. Während dann eben die neue Generation kommt, die ab 1967 relevant wird, die eben hier im Land aufgewachsen ist und irgendwie auch ein bisschen zunächst mal so ein Minderwertigkeitsgefühl gegenüber den säkularen Zionisten hat, weil die sozusagen die waren, die wirklich den Staat erkämpft haben. Und irgendwo zu sagen, wir müssen zeigen, dass wir doch eigentlich, denn theologisch gesehen sind wir ja nicht die Besseren, denn wir sind sowohl Zionisten als halten auch die Tora ein, und eigentlich müssten wir ja von daher die Elite sein. Und dieser Gedanke bricht sich eben mit dem Sechstagekrieg im Juni 1967 den Weg, und da können wir dann auch jetzt gleich weitermachen. Ja, das Bild hatten wir schon gesehen, als ich den Überblick über den Konflikt gegeben habe. Den Oberrabbiner der israelischen Armee, Shlomo Goren, am Tag der Eroberung auf dem Tempelberg in Jerusalem mit der Torarolle und dem Schofar in der Hand, mit dem er Schofar eigentlich eben auch das Horn, das geblasen werden soll, wenn der Messias kommt. Und ich habe euch jetzt die Rede hier, die Shlomo Goren damals auf dem Tempelberg gehalten hat. Die ist voll von biblischen Zitaten, wo man eigentlich sieht, dass also viele der Endzeitvisionen, die es bei den Propheten gibt, er jetzt in dem Moment, wo israelische Soldaten auf dem heiligsten Ort, da wo der Tempel gestanden hat, stehen, die er erfüllt sieht. Also, die Rede ist so formuliert, wie man im zweiten Satz merkt, als stände er an der Westmauer, also unterhalb des Tempelbezirks, wo Juden in den letzten Jahrhunderten immer gebetet haben, aber letztlich, da er die Möglichkeit hatte, oben zu sein, hat er sie dort oben gehalten. Soldaten Israels, Geliebte des Volkes. gekrönt mit Tapferkeit und Sieg, der Herr ist mit euch, mächtige Helden. Ich spreche zu euch von dem Platz vor der Westmauer, dem Überrest unseres Tempels. Tröstet, tröstet mein Volk, sagt euer Gott, das ist Jesaja 40. Das ist der Tag, den wir erhofft haben. Lasst uns jubeln und froh sein an seinem Heil. Die Vision aller Generationen ist vor unseren Augen wahr geworden. Die Stadt Gottes, der Ort des Tempels, der Tempelberg und die Westmauer, das Symbol der messianischen Erlösung des Volkes, wurde heute durch euch, die Helden der israelischen Verteidigungsarmee, erlöst. Ihr habt an diesem Tag den Schwur der Generationen eingelöst. Wenn ich dich vergesse, Jerusalem, soll meine Rechte vergessen werden. Und tatsächlich haben wir dich nicht vergessen, Jerusalem, Stadt unseres Heiligtums, Haus unserer Pracht. Und eure Rechte, die Rechte des Herrn, bewirkte diese historische Erlösung. Wessen Herz wird nicht singen und jauchzen, wenn es die Frohbotschaft von dieser Erlösung hört? Und jetzt sind die Tore Zions und des antiken Jerusalem und die Wege zur Westmauer geöffnet, mit dem Gebet ihrer Söhne, Erbauer und Befreier im Land Israel und für die Juden aus allen Ländern der Diaspora, die hinaufsteigen und kommen werden, um flehende Gebete vor dem Schöpfer der Welt niederzulegen. Muss ich gerade mal das ein Stück runternehmen, sonst sehe ich den Anfangstext nicht. Sekunde. Sollte nicht stoppen, sondern nur kleiner werden. Nochmal. Die Schechina, die niemals die Westmauer verlassen hat, geht zurzeit vor den Streitkräften Israels her wie eine Feuersäule, um uns den Weg zum Sieg zu erleuchten und umgibt uns mit Wolken der Ehre vor allem Volk und der Welt. Glücklich sind wir, dass uns diese höchste und erhabenste Stunde in der Geschichte unseres Volkes zuteil wurde. Und den Angehörigen der Nationen der Welt gegenüber erklären wir, wir werden mit Ehrgefühl alle heiligen Orte der Angehörigen aller nach Frieden und Glauben strebenden Nationen hüten. Ihre Tore werden offen sein für die Angehörigen aller Religionen. Teure Soldaten und Söhne, durch euch ist uns das größte Verdienst unseres Volkes zuteil geworden. Wird das Gebet der Generationen und die Vision der Propheten wahr. Denn du, Herr, hast Feuer an sie gelegt und mit Feuer wirst du sie in Zukunft erbauen. Wie es heißt, und ich werde für sie, Spruch des Herrn, eine Mauer aus Feuer ringsum sein und zur Ehre werde ich in ihr sein. Das aus Sacharja. Gepriesen bist du, Herr, der Zion tröstet und Jerusalem erbaut. Und Zion und dem Überrest unseres Tempels verkünden wir, die Söhne sind in ihr Gebiet zurückgekehrt. Unsere Füße stehen jetzt in deinen Toren, Jerusalem, Stadt, die zusammengefügt worden ist mit dem modernen jüdischen Jerusalem. Das ist die Stadt, die vollendete Schönheit, die Freude des ganzen Landes, die Hauptstadt des ewigen Staates Israel. Im Namen der ganzen Gemeinde Israels im Land Israel und im Exil spreche ich mit höchster Freude den Segensspruch. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, König der Welt, der uns am Leben erhalten hat, aufrechterhalten hat und uns diese Zeit hat erreichen lassen in diesem Jahr im erbauten Jerusalem. Ja, also hier sieht man, wie ein militärisches, politisches Ereignis eben wirklich als Gottes Eingreifen, als Erfüllung biblischer Prophetien gesehen wird. Die Soldaten der israelischen Armee zum verlängerten Arm Gottes werden, die seinen Willen durchsetzen. Und das ist ein Gefühl, was auch heute viele haben, die im Moment kämpfen. Also da ist eigentlich so, da fängt der Umbruch an. Und ich hatte auch schon, als wir vom Sechstagekrieg gesprochen haben, gesagt, dass Shlomo Goren auch etwa einen Monat lang eine Synagoge oben neben den muslimischen Heiligtümern hatte. Und wohl am ersten Tag der Eroberung den Plan hatte, so hat es der Kommandant damals erzählt, den Felsendom schnell in die Luft zu sprengen, um eben Platz für den dritten Tempel zu schaffen. Also das ist etwas, was hier seinen Anfang nimmt. Und auch die Siedlungsbewegung beginnt hier mit. Die erste Siedlung wird schon am 27. September, also etwas mehr als 3 Monate, nach Kriegsende gegründet, und zwar in Kfar-Etzion. Das liegt südwestlich von Bethlehem. War ein kleines Dorf, das schon vor 1948 existiert hatte, in dem religiöse Juden gelebt hatten, sich aber nicht hat halten können und auch außerhalb des Gebietes lag, das dem Staat Israel nach dem UNO-Teilungsplan zugewiesen war. Und die Kämpfer von Kfar Etzion sind am Tag der Gründung des Staates Israels, als die Briten abgezogen sind bei dem Versuch, das Dorf zu verteidigen, entweder gefallen oder gefangen genommen worden. Auch eines der großen Traumata, was eben auch dazu geführt hat, dass man gerade dorthin zurückgehen wollte. Und Hanan Porat, den wir ja auch im Foto sehen, er war nicht geboren in Kfar Etzion, aber dort als kleines Kind aufgewachsen und eben evakuiert worden, zusammen mit seiner Mutter 1948, als klar war, dass der Ort sich wohl nicht halten lässt. Und er hat im Grunde genommen dann die Initiative ergriffen, dafür zu sorgen, dass das Dorf, in dem er aufgewachsen war, wieder neu errichtet wird. Und er gibt dem eben auch eine religiöse Komponente, wenn er eben auf die Nähe Pharezions zu Bethlehem hinweist, wo er nämlich schreibt: Hier ist Bethlehem auf dem Weg nach Ephrata. Das sind eigentlich die beiden Namen Bethlehems. Und diese Formulierung wird benutzt im Buch Genesis bei dem Tod von Rachel, die bei der Geburt ihres zweiten Sohnes Benjamin eben auf dem Weg nach Ephrata stirbt. Und im Buch Jeremia wird dann von der weinenden Rachel, die sozusagen aus ihrem Grab heraustritt, gesprochen, die eben weint, weil ihre Kinder nicht mehr sind und ins Exil geschickt werden. Aber sie bekommt dann eben die Verheißung, dass es einen Lohn für ihre Tränen gibt und die Kinder in die Heimat zurückkehren werden. Und genau das eben zitiert hier jetzt Hanan Porat. Hier ist Bethlehem auf dem Weg nach Ephrata. Die Zeit des Weinens hat sich in Jubel gewendet. Die Söhne sind in ihre Heimat zurückgekehrt. Und in den Bergen Hebrons, wo Gush Etzion ist, auch dort wird es der Herr geben und die Söhne werden in ihre Heimat zurückkehren. Hanan Porat war sich durchaus bewusst, dass es 1948 auch ein arabisches Flüchtlingsproblem gab, und dass auch Araber vielleicht in die Dörfer, die sie 1948 verlassen mussten, zurückkehren möchten. Und da sieht aber auch einen Unterschied zu dem Fall der jüdischen Flüchtlinge von 1948. Und so schreibt er: Ein Araber, der in sein Dorf zurückkehrt, das ist menschlich und berührt das Herz. Ein Jude, der in sein Dorf zurückkehrt, das ist mehr als Nostalgie. Das ist Geschichte. Das ist Metageschichte. Der Fall von Gush Etzion, der auf gedrängte und konzentrierte Weise die Geschichte der Zerstörung und des Exils, die Erwartung und die Rückkehr in sich zusammenfaltet, ist ein Miniaturbeispiel, das nicht über sich selbst, sondern über das ganze Allgemeine lehren will. Und durch es ist es möglich, dass noch das Lied des großen Prozesses gehört werden wird, in dem der Herr der Welten uns alle auf dem Weg, der nach Hause hinaufsteigt, führt. Das ganze Volk Israel zu dem ganzen Land Israel und in dessen Brennpunkt unser Jerusalem, der Tempel des Königs, die Königsstadt. Das ist im Grunde genommen damit das Programm für die Errichtung der Siedlungen im Westjordanland und auch im Gazastreifen gegeben. Hanan Porat ist später auch Knesset-Mitglied geworden, war also durchaus ein Mann, der einigen politischen Einfluss hatte. Und der wirkliche Ideologe sozusagen der Siedlertheologie wird dann der Sohn von Avraham Yitzhak Kuk, Zvi Yehuda Kuk, der noch in Litauen 1891 geboren war und vielleicht auch gerade, dass er in der Pessachnacht geboren war, hat vielleicht auch schon manche, sozusagen in der Nacht der Erlösung, hat vielleicht auch schon manche messianischen Erwartungen freigesetzt. Er ist dann natürlich mit der Familie seines Vaters, als der zum Rabbiner in Jaffo ernannt wurde, in das Land Israel eingewandert, hat zunächst in der Yeshiva Torat Chaim in Jerusalem, dann bei seinem Vater und dann wieder in der Yeshiva Porat Yosef, die bis heute in der Altstadt von Jerusalem existiert, studiert. Ist dann einige Zeit in Halberstadt zum Talmud- und Philosophiestudium gegeben. Halberstadt hatte vor der Shoah eine relativ große und bedeutende orthodoxe jüdische Gemeinde, was in Deutschland eher selten war, dass es wirklich orthodoxe große Gemeinden gegeben hat. Und zunächst mal hat er dann, als sein Vater 1935 starb, sich eben konzentriert darauf, dessen Schriften herauszugeben und in dem Sinne auch keine politische Aufgabe übernommen, aber hat dann 1952 eben die Leitung des Merkas Harav, der Yeshiva, die sein Vater gegründet hat, übernommen und wurde dann 1974 der geistige Führer von Gush Emunim, dem Block der Treuen und der Siedlerbewegung, die auch von Schülern des Merkas Harav gegründet wurde. Und er ist 1982 am ersten Tag von Purim verstorben. Ja, da möchte ich jetzt einige Texte von ihm vorstellen. Hier ist ein Text, den er als Psalm 19 zum Unabhängigkeitstag 1967 geschrieben hat, eben 19 Jahre nach der Gründung des Staates Israel. Und das war noch einen Monat vor dem Sechstagekrieg, also dass man noch nicht wissen konnte, dass Gebiete erobert werden. Und da im Grunde genommen sagt er schon, eigentlich das ganze Land gehört uns, auch wenn wir bei der Teilung vor 19 Jahren eben nur einen Teil davon bekommen haben. Übrigens ist heute der 29. November, der Tag der UNO-Entscheidung 1947 über den Teilungsplan des Landes, also auch einer der wichtigen Gedenktage und der Meilensteine auf dem Weg zu dem, wo wir heute sind. Ja, also er schrieb damals, also im Mai 1967, vor 19 Jahren, in jener berühmten Nacht, eben der Nacht des 29. November, als die positive Entscheidung der Herrscher der Völker der Welt über die Errichtung des Staates Israel im Land eintraf, als das ganze Volk auf die Straßen strömte, um in Gemeinschaft die Gefühle seiner Freude zu feiern, konnte ich nicht hinausgehen und an der Freude teilhaben. Ich saß allein und mit rotem Gesicht, denn eine Last war auf mir. In jenen ersten Stunden konnte ich das Geschehen nicht hinnehmen. Jene furchtbare Nachricht, dass tatsächlich die Prophezeiung des Herrn im 12-Prophetenbuch erfüllt worden war. Und mein Land haben sie geteilt. Wo ist unser Hebron? Werden wir es vergessen? Und wo ist unser Sichem? Werden wir es vergessen? Wo ist unser Jericho? Werden wir es vergessen? Wo ist das ganze Transjordanien? Wo ist jeder einzelne Erdklumpen? Jede Einheit von vier Ellen, die zum Land des Herrn gehören. Liegt es in unserer Hand, auch nur auf einen Millimeter von ihnen zu verzichten? Gott bewahre. Also haben wir letztlich denselben Mann, der gesagt hat, die Balfour-Erklärung ist ein Beweis dafür, dass die Völker der Welt uns jetzt erlauben, ins Land einzuwandern damit im Grunde genommen eine politische Entscheidung heilsgeschichtlich interpretiert hat. Derselbe Mann sagt jetzt, völlig egal, was die Völkergemeinschaft sagen wird, wir haben ein verheißenes Land, das biblische Grenzen hat und da muss alles dazugehören. Wir haben kein Recht darauf zu verzichten, auch wenn die Völker der Welt einen Teilungsplan machen. Das ist im Grunde genommen das, was dahinter steht. Und wenn er hier Hebron, Sichem und Jericho erwähnt, sind das natürlich wichtige biblische Orte. Hebron, wo die Erzeltern Abraham und Sarah, Isaak und Rebekka, Jakob und Lea begraben sind. Sichem, heute das palästinensische Nablus, mit dem Grab Josefs. Jericho, die erste Stadt, die von den Israeliten erobert worden ist. Aber auch Transjordanien, also das heutige Königreich Jordanien auf der Ostseite des Jordan, wo ja nach dem Bericht in Numeri und Deuteronomium sich zweieinhalb israelitische Stämme vor dem Einzug in das Land westlich des Jordan niedergelassen haben. Also in dem Sinne gehen die Forderungen also auch über das Land, was man heute üblicherweise Palästina nennt, hinaus. Also das sagt er im Mai 1967. Weniger als einen Monat später stehen israelische Truppen in Hebron, Sichem und Jericho. Und natürlich haben das seine Schüler rückblickend dann gesagt, das war eine Prophetie und jetzt haben wir endlich alles, also nicht alles, in Transjordanien fehlt, aber das meiste in unserer Herrschaft. Und eben gleich, weil eigentlich sofort mit den Eroberungen von 67 kommt ja auch die Frage, was machen wir denn jetzt mit den besetzten Gebieten? Kann man sie Wollen wir sie behalten oder kann man sie vielleicht gegen Frieden zurückgeben? Und hier sagt er eigentlich ganz klar, wir haben kein Recht, auch nur auf einen Millimeter zu verzichten, denn das ist das Land, das uns Gott verheißen hat. Und das ist die Ideologie, die bis heute weiter durchträgt. Und ich habe jetzt ein paar Beispiele aus seinen sogenannten Gespräche des Rav Zvi Yehuda. Also genau wie sein Vater hat er eben mehr geredet als selber niedergeschrieben. Aber einer seiner wichtigsten Schüler, Rabbiner Shlomo Aviner, hat diese Dinge auch herausgegeben. Und da gibt es eben 5 Bände zu den 5 Büchern der Tora zu jedem Wochenabschnitt. Und gerade im Buch Deuteronomium, wo es ja um die Verheißung und Eroberung des Landes geht, sind natürlich auch eine Menge Texte, die aktualisiert werden können. Als Hintergrund erst nochmal, das ist jetzt auch noch so ein Blick in ein Riesenfeld der Halacha eigentlich, nämlich ein Text von Nachmanides Ramban in seinen Hasagot, den Einwänden zum Sefer HaMitzvot des Maimonides. Also Maimonides, den hatte ich ja auch letztes Mal erwähnt, eben der große jüdische Gelehrte und Philosoph, der auch die Halacha noch mal neu geordnet hat, hat unter anderem eben ein Buch der Gebote geschrieben. Das haben mehrere jüdische Gelehrte auch im Mittelalter getan, sondern der Versuch, die Gebote wirklich gezählt, systematisch hintereinander aufzuschreiben. Und man versucht eigentlich auch immer auf die symbolische Zahl von 613 zu kommen, die menschlichen Glieder repräsentiert. Und es gibt, also im Großen und Ganzen kommt man natürlich mehr oder weniger auf dasselbe, aber es gibt kleine Abweichungen. Und darum hat eben auch Nachmanides Ramban Einwände dazu geschrieben, nämlich an Stellen, wo er der Meinung ist, da fehlt was oder ist was nicht richtig formuliert worden. Und was für unsere Zwecke ist ganz wichtig ist, bei Maimonides gibt es kein Gebot, das Land Israel in Besitz zu nehmen. Das wird nicht als eigenes Gebot aufgeführt. Und Ramban schreibt dazu, dass es anders ist, sondern er sagt ganz klar, es gibt ein solches Gebot, das uns befohlen ist, das Land in Besitz zu nehmen, dass Gott gepriesen und erhaben sei er unseren Vätern Abraham, Isaak und Jakob gegeben hat und wir es nicht anderen Völkern oder der Verödung preisgeben dürfen. Wie er ihnen sagte, nehmt das Land in Besitz und werdet in ihm ansässig. Also dieser Ort, das sind dann nur 2 Befehle, die jetzt als Mitzwa, als Gebot gelten. Denn euch habe ich das Land gegeben, es in Besitz zu nehmen und verteilt das Land als Erbbesitz. Und er beschrieb ihnen in diesem Gebot das ganze Land genau, in seiner Ausdehnung und seinen Grenzen, wie es heißt, die Definition des Deuteronomium 1, kommt zum Berg des Amoritos und zu all seinen Nachbarn in der Arava, auf den Berg in der Schefela, im Negev und am Meeresstrand, damit sie von keiner Stelle in ihm ablassen werden. Der Nachweis, dass es sich um ein Gebot handelt, befindet sich im Wort des Erhabenen hinsichtlich der Kundschafter, die ausgeschickt wurden, um das Land zu erobern und dann Angst hatten davor. Steige hinauf und nimm es in Besitz, wie es der Herr, der Gott deiner Väter, dir gesagt hat. Fürchte dich nicht und ängstige dich nicht. Und ferner heißt es, als der Herr euch von Kadesh Barnea losschickte und sagte, steigt hinauf und nehmt das Land in Besitz, das ich euch gegeben habe. Als sie nicht diesem wortgemäß hinaufsteigen wollten, steht geschrieben, habt ihr euch dem Wort aus dem Mund des Herrn eures Gottes widersetzt und habt nicht gehört. Der Beweis, dass es sich um ein Gebot handelt und nicht um eine Bestimmung und Verheißung. Und dies nennen die Weisen einen gebotenen Krieg. Und so sagten sie im Talmud Traktat Sotah, Rabba sagte, der Eroberungskrieg Josuas ist nach einhelliger Meinung verpflichtend. Der Krieg Davids zur Erweiterung des Gebietes ist nach einhelliger Meinung erlaubt. Und in der Sprache des Sifrei, das ist der Midrasch zum Buch Deuteronomium, und du wirst es in Besitz nehmen und in ihm ansässig werden. Dank der Inbesitznahme wirst du in ihm ansässig werden. Also wie gesagt, das ist eine Meinung. Maimonides eben hat in seiner Zählung die Inbesitznahme, die Eroberung des Landes nicht als eigenes Gebot, aber Ramban hat es eben ja. Und das ist eben auch wichtig, um jetzt das Verhalten der Siedlerbewegung rechtfertigen zu können. Denn weil man ja orthodox ist, muss man Quellentexte aus der Tradition haben, die das rechtfertigen. Und hier hat man nicht nur eine Rechtfertigung, sondern muss fast sagen, wie kann es sein, dass wir jahrhundertelang nie daran gedacht haben, dass es dieses Gebot gibt. Und von daher wird ein Gebot, das natürlich wusste man es immer, die Leute, die Tora studiert haben, wussten immer, dass Ramban das gesagt hat. Aber jetzt wird es plötzlich ganz aktuell und wird letztlich die Rechtfertigung für die Besiedlung auch des nach völkerrechtlichem Blick besetzten Landes durch Israel. Und damit geht eben Zvi Yehuda Kuk um, als er eben in seinem Kommentar zu Deuteronomium 1, zu den ersten drei Kapiteln vom Buch Deuteronomium, wo er nämlich ausdrücklich sagt, es ist bekannt, dass Nachmanides eine fundamentale halachische Definition festlegt, dass die Besiedlung des Landes und die Eroberung des Landes ein Gebot der Tora für alle Generationen ist. Demgegenüber ist ein vernachlässigendes Steig hinauf, nimm in Besitz, Revolte gegen den Herrn. Und als euch der Herr von Kadesh Barnea schickte und sagte, steigt hinauf und nehmt das Land, das ich euch gegeben habe, in Besitz, da habt ihr revoltiert gegen das Wort des Herrn eures Gottes und ihm nicht geglaubt und nicht auf seine Stimme gehört. Worin habt ihr nicht auf seine Stimme gehört? Hinsichtlich der Eroberung des Landes und seiner Inbesitznahme. Die Inbesitznahme des Landes ist ein Gebot und das Gegenteil Revolte. Also man hat ja keine andere Wahl mehr. Man muss erobern. Und er schreibt dann weiter. Und wie erfüllt man dieses Gebot? Wenn es nötig ist, durch einen Krieg zur Eroberung des Landes. Egal, ob es angenehm ist oder dir Verdruss bereitet. Gott sei Dank, wir wählen die Gebote nicht aus, wie dies gewisse Religiöse tun. Wenn es möglich wäre, das Gebot der Inbesitznahme des Landes ohne Tötungen zu erfüllen, wäre das natürlich schöner, natürlich. Aber bis zum Ende der Tage, wenn kein Volk gegen ein anderes das Schwert erhebt, haben wir manchmal keine andere Wahl, als durch unsere Soldaten und unsere Piloten zu handeln. Durch unsere militärischen erfüllen wir, trotz der nicht angenehmen Verwicklungen, dieses Gebot, wie es Nachmanides definiert hat, dass das Land Israel in unserer Hand sei und nicht in der Hand einer anderen Nation. Das Gebot der Inbesitznahme des Landes, das in Kürze zu Beginn des Deuteronomiums erwähnt wurde, wird in unserem Wochenabschnitt weiter erläutert. Zu Beginn unseres Wochenabschnittes wird erwähnt, und der Herr dein Gott vertreibt diese Völker vor dir. Und auch die Wespe wird der Herr dein Gott auf sie schicken. Man muss darüber nachsinnen. Wer ist es, der den Krieg führt? Ist er uns befohlen oder dem Herrn der Welt, der vertreibt und die Wespe schickt? Aber es gibt hier keinen Widerspruch. Wir wirken mit Gott gemeinsam. Jetzt habe ich wieder ein Problem, die erste Zeile zu sehen. Ups, ups. Anita, kannst du vielleicht gerade die erste Zeile lesen?
Warte. In der Zukunft wird eine Himmelsstimme auf dem Gipfel der Berge hervorbrechen und sagen: Jeder, der mit Gott gewirkt hat, komme und empfange seinen Lohn.
Ja, ich kann auch dann jetzt weiter. Wir wirken als Gesandte des Barmherzigen und Hilfe vom Himmel wirkt in den Taten unserer Hände. Wir befassen uns im Glauben mit der Arbeit der Waffe und danach stellt sich heraus, dass unsere Taten Taten des Herrn sind, der durch uns und aus uns wirkt. Denn auch all unsere Taten hast du für uns getan. So ist es im militärischen Bereich und so ist es im politischen Bereich. Die allgemeine Lebenskraft aller Gebote offenbart sich besonders im Land Israel. Daher ist das Wesentliche des Erfüllens aller Gebote von dem Gebot der Besiedlung des Landes abhängig, entsprechend der berühmten Worte des Sifre. Und wenn Maimonides dieses Gebot nicht in der Liste der 613 Gebote aufführt, dann nur deshalb, weil er in seinen Grundsätzen festgelegt hat, dass er kein Gebot aufführt, das alle Gebote enthält, wie das Gebot auf das Wort des Herrn zu hören. Also auf die Weise hat man dann auch es geschafft, keinen Widerspruch zu Maimonides zu haben. Und es ist natürlich ein riesiger Umbruch, wenn man sozusagen jahrhundertelang, okay, irgendwo hat Ramban gesagt, es gibt dieses Gebot, hat niemanden groß beschäftigt und plötzlich ist es die Grundlage für alle anderen Gebote geworden. Also auch da sieht man, welche ungeheuren Verlagerung von Schwerpunkten im Grunde genommen hier stattfinden. Ja, und das ist dann wirklich so. Hier sehen wir eben Hanan Porat auf der rechten Seite, den Mitbegründer von Quaretzion, und auf der linken Seite den Rabbiner Moshe Lewinger in Sebaste. Das liegt etwas nordwestlich von Nablus. wo man eben auch angefangen hat, also eine Gruppe von Siedlern, die einfach in dieses Dorf, in die verlassene Bahnstation von Sebaste eingedrungen sind, sich dort niedergelassen haben. Siebenmal ist die israelische Armee gekommen, hat sie von dort geräumt. Siebenmal sind sie zurückgekommen. Und es war so die Frage, wer hat mehr Durchhaltevermögen? Und beim achten Siedlungsversuch, auch gerade zu Chanukka, dem Fest, das an die Kämpfe der Makkabäer erinnert, war die Regierung es dann leid und hat gesagt, okay, ihr könnt eure Siedlung da bauen. Und da kommt eben auch dieser Gedanke, man nimmt diesen Vers aus Jesaja, der eigentlich gegen die Fremdvölker gerichtet ist, jetzt gegen die israelische Regierung zu sagen, denn das war noch die Regierung der Arbeiterpartei damals. Macht nur Pläne, sie werden vereitelt. Was ihr auch sagt, es kommt nicht zustande, denn Gott ist mit uns. Also auch sehen wir hier wieder diese Tendenz zu sagen, nicht die Regierung und nicht die Armee ist die wirkliche Autorität, sondern Gott, der uns das ganze Land verheißen hat und wird tun, was Gott uns befohlen hat und arbeiten darauf hin, dass die Regierung uns das schon, wir machen im Grunde genommen, wir schaffen Realitäten vor Ort und gehen davon aus, dass die Regierung uns letztlich auch nicht daran hindern wird. Und religiös gesehen darf sie das eben auch nicht, wenn sie sich nicht an Gottes Plänen vergehen. Dann kam es aber doch zur ersten Räumung der Siedlungen, nämlich nach dem ägyptisch-israelischen Friedensabkommen, wurden die Siedlungen im Sinai 1982 geräumt, denn der Sinai wurde ja an Ägypten zurückgegeben. Und der Sinai ist etwas, was nach allen Grenzziehungen nicht zum verheißenen Land gehört. Also in dem Sinne hätte man, gab es eigentlich gar keinen Grund, sozusagen dort Siedlungen zu errichten. Und damals hat Zvi Yehuda Cook eigentlich gesagt, wie man darauf reagieren muss. Die Regierung erfüllt sozusagen nicht mehr den Heilsplan Gottes, sondern sie ist bereit, Siedlungen zu räumen. Und das hat er damals geschrieben. Die Verpflichtung auf, nehmt das Land in Besitz und werdet in ihm ansässig, dass das Land in unseren Händen sei und wir es nicht anderen Völkern preisgeben dürfen, gemäß der klaren und heiligen Sprache des Nachmanides. Das ist ein klares und unbedingtes positives Gebot der Tora für die Gesamtheit Israels, dass wir diesem Land in seinen gesamten Grenzen unter Hingabe des Lebens verpflichtet sind. Wenn sich eine Situation des Zwangs ergibt, sei es von Seiten der Nichtjuden oder sogar, Gott bewahre, von Seiten von Juden, aufgrund der Zerrüttungen der Politik und der Ansichten, sind wir alle verpflichtet, uns töten zu lassen und das Gebot nicht zu übertreten. Für Judäa und Samaria, also die besetzte Westbank, für die Golanebene, die von Syrien besetzt ist, das wird nicht ohne Krieg gehen. Jemand hat mich gefragt, ob ich einen Bruderkrieg führen will. Auf die Terminologie werde ich nicht eingehen. Und ich werde keinen Namen geben, wie die Sache genannt werden wird. Aber das ist eine Tatsache, das wird nicht ohne Krieg zu Ende gehen. Über unsere Leichen und unsere Glieder. Wir alle. Den Nichtjuden wird es nicht gelingen und nicht politischen Zerrüttungen unsererseits auf keinerlei Weise. Also hier war ich ganz eindeutig zu sagen, die Regierung kann machen, was sie will. Wir geben das nicht auf. Man könnte sagen, immerhin, er sagt, wir sind verpflichtet, uns töten zu lassen, nicht wir sind verpflichtet zu töten, könnte man sich vielleicht noch halb mit trösten, dass er zumindest nicht aufruft, gegen die Soldaten, die die Räumung vornehmen, vorzugehen. Aber hier kommt eben wirklich die Frage, wer ist die Autorität, die Regierung, was macht ein Soldat, der in der Armee dient? Gehorcht er dem Befehl seines Vorgesetzten oder gehorcht er dem Befehl seines Rabbiners? Und da ist im Grunde genommen eine doppelte Loyalität auch da. Letztlich ist es mit einigem Widerstand, aber wenn ich riesige Ausmaße angenommen habe, die Sinai-Siedlungen waren halt auch nicht sehr groß und eben nicht Teil des verheißenen Landes, es ist einigermaßen über die Bühne gegangen, aber es ist ein Trauma, dass dann die Siedlungsbewegung versucht hat, damit zu kompensieren, dass man in den folgenden Jahren an die Besiedlung in der Westbank weitergetrieben hat und auch ein verstärktes Interesse an dem Tempelberg und eben auch dort Gebetsrechte für Juden, vielleicht sogar den dritten Tempel zu errichten. Das ist im Grunde genommen, wo man einmal an einer Stelle hat man was verloren, dann versucht man an einer anderen Stelle sozusagen das zu kompensieren. Zvi Yehuda Cook ist während der Räumung des Sinai gestorben. Ich meine, er war damals ein alter Mann vor über 80 Jahren, aber natürlich haben schon auch manche gedacht, vielleicht hat es ihm das Herz gebrochen, auch, dass die Räumung der Siedlungen gesehen hat. Ja, und das zweite Trauma war die Räumung der Siedlung im Gazastreifen 2005, die ja gar nicht mal im Gegensatz zu der Räumung der Siedlung im Sinai, die ja immerhin ein Friedensabkommen mit Ägypten gebracht haben, das war ja die einseitige Entscheidung der israelischen Regierung unter Ariel Sharon, die Palästinenser überhaupt nicht gefragt worden. Das war eben schon Land, das zumindest teilweise zum verheißenen Land gehört. Eben 7000 Siedler etwa. Und die haben eben auch passiven Widerstand geleistet. Und da war eben auch die Frage, also es wurden eben Soldaten, Soldatinnen geschickt, weil als klar war, also eigentlich den Siedlern war angeboten worden, ihr könnt ja eben ein paar Monate vorher dort wegziehen, wir stellen neue Wohnungen woanders zur Verfügung. Also es hätte eigentlich alles geordnet gehen sollen, aber die Leute, die große Mehrheit hat gesagt, nein, wir bleiben da und werden nur gehen, wenn man uns hier rausholt. Und dann sind eben Tausende von Soldaten eingesetzt worden, um wirklich die Siedlerfamilien da rauszuholen. Und so sieht man eben hier die Soldatinnen, die Frauen, die Mädchen holen. Es war zum größten Teil wirklich passiver Widerstand. Sie haben eben sich wegschleppen lassen da, aber es war auch bis zum letzten Moment nicht klar. Also da war auch sehr viel Angst da auch von Seiten der Armee. Und was passiert, wenn die jetzt plötzlich auf die Armee schießen? Auch das war eine Option, die man nicht hätte völlig ausschließen können, oder eine andere Option, die da war. Und vielleicht werden manche kollektiven Selbstmord begehen. Also so schlimm ist es nicht geworden, aber es war ein riesiges Trauma, was im Grunde genommen die Leute bis heute nicht verkraftet haben. Auch einer der Gründe für die geplante Justizreform, weil man die Leute nämlich auch sagen, der oberste Gerichtshof damals hat uns nicht geholfen. Er hat für rechtens erklärt, dass die Siedlungen geräumt werden. Ich war damals im August 2005 in Hebron auf einer Tour. Und da stand am Eingang zu der jüdischen Siedlung innerhalb von Hebron war ein riesiges Plakat, wo es heißt, im Monat Av, eben das war viel in August und ist eben der Monat der Tempelzerstörung. Und dieses Plakat sagte eben, Nebukadnezar vertreibt Juden aus dem Land Israel und zerstört einen Tempel, eben die babylonische Zerstörung. Titus vertreibt Juden aus dem Land Israel und zerstört einen Tempel, die Zerstörung im Jahre 70 durch die Römer. Und Scharon hat die böse Absicht, Juden aus dem Land Israel zu vertreiben und 40 Synagogen zu zerstören. Und das letzte Drittel des Textes war in den allergrößten Buchstaben geschrieben. Also Sharon hat auch wohl übersehen oder es für nicht wichtig gehalten, dass er die Räumung der Siedlung ausgerechnet eben in dieses Datum, in die Woche nach dem 9. Av gelegt hat, sodass er natürlich dann nochmal mehr nahegelegt hat, diese Assoziationen zu ziehen. Ja, man kann eben in den letzten Jahren eine zunehmende Radikalisierung, eben auch unter Umständen auch durch diese Räumung der Siedlung in Gaza sehen. Einer der Vertreter ist Bezalel Smotrich, der im Moment Finanzminister ist und Minister im Verteidigungsministerium, der eigentlich für die Siedlungen zuständig ist. Und hier ist ein Zitat aus einem Interview mit ihm von 2016, als er noch Knesset-Abgeordneter war. Und da sieht man auch, wie man völlig einfach biblische Texte, Auslegung von biblischen Texten nimmt und im Grunde genommen, was den Kanaanäern gegenüber galt, auf die Palästinenser überträgt. Als Josua bin Nun das Land betrat, also es ist ein Midrasch, das steht so nicht in der Bibel, schickte er drei Schreiben an seine Einwohner. Wer Frieden schließen will, der schließe Frieden. Wer gehen will, der gehe. Wer kämpfen will, der kämpfe. Die Grundlage meiner Strategie ist, wir sind hier. Wir sind gekommen, das ist unser. Jetzt werden drei Türen geöffnet, eine vierte Tür gibt es nicht. Wer gehen will, und es wird welche geben, die gehen wollen, dem werde ich helfen. Wenn sie keine Hoffnung haben werden und keine Vision, werden sie gehen, wie sie 1948 gegangen sind. Wer nicht geht, wird entweder die Herrschaft des jüdischen Staates akzeptieren, und dann kann er bleiben, oder nicht, und dann werden wir gegen ihn kämpfen und ihn besiegen. Mit der Armee, mit Waffen. Wenn eine eiserne Hand da ist, wird es keine Kinder geben, die Steine werfen. Wer einen Stein wirft, wird nicht hier bleiben. Ich werde auf ihn schießen, ihn ins Gefängnis stecken oder ihn ausweisen. Ja, von daher muss man sich auch nicht wundern, wenn man hier auch wirklich vermummte Siedler sieht, die mit mehr oder weniger Mühe von der Armee abgehalten werden, in der Westbank über Palästinenser herzufallen. Wichtig ist eben auch Rabbiner Shlomo Aviner, einer der wichtigen Schüler von Zvi Yehuda Kuk, der auch dessen Schriften herausgegeben hat. Und der hat eben auch diese Aktualisierung des Buches Josua in einem Kommentar, den er dazu geschrieben hat. Das Buch Josua ist das Buch des Überquerens des Jordans in dieses Land. Und wenn das so ist, dann ist das Buch Josua eine Prophetie, die für die Generationen benötigt wurde. Für welche Generationen? Für unsere Generationen. Unsere Generation überquert diesen Jordan. Wir besiedeln dieses Land bereits seit mehr als 130 Jahren. Die erste Aliyah war 1881 und seitdem strömen wir in das Land, besiedeln es, bauen es auf, erobern es. Wenn das so ist, spricht das Buch Josua zu unserer Generation. Und dann kann er eben auch zu dem im Buch Josua dargestellten Vernichtungskrieg sagen, wo es ja heißt, dass niemand übrig gelassen werden darf bei der Eroberung der kanaanitischen Städte. Warum Frauen, Alte und Kinder töten, wie es eben im Buch Josua beschrieben wird, am Beispiel von Jericho zum Beispiel, weil sie Feinde sind. Darin sind alle eingeschlossen, auch ein Junge, der in der Zukunft zum Feind werden wird. Darum Vernichtungskrieg. Das ist die religiöse Vorschrift. Wir dürfen kein Mitleid haben, damit sie sich nicht ein weiteres Mal gegen uns wenden werden. Das ist eine Argumentation, die ich in keiner traditionellen Auslegung zum Buch Josua gefunden habe, sondern für die traditionellen Ausleger ist irgendwo klar, dieser Vernichtungskrieg gegen die Kanaaniter, das ist was Spezifisches. Das gab es damals gegen die sieben kanaanitischen Völker und Gott hat aus irgendwelchen Gründen beschlossen, dass das damals eben ja Frauen, Alte und Kinder einschließt, aber wohl auch, weil ihnen klar war, dass das was Einmaliges war und nicht wieder passieren wird, haben sie sich mit dieser Frage nicht befasst. Aber für Shlomo Aviner ist es etwas Aktuelles und er greift damit mit Sicherheit unbewusst, ich gehe nicht davon aus, dass er diese Texte kennt, im Grunde genommen theologische Überlegungen von christlichen spanischen Theologen auf, als die Spanier und die Portugiesen Lateinamerika erobert haben. Die haben sich damals nämlich auch gefragt, ja, dürfen wir das denn machen, Frauen und Kinder zu töten, und kommen zu unterschiedlichen Antworten. Dabei aber dieses Argument, dass man eben Kinder tötet, weil sie künftig Feinde werden könnten, taucht eigentlich bei diesen christlichen Theologen zum ersten Mal auf und findet sich interessanterweise heute bei dem Siedler-Rabbiner Shlomo Aviner wieder. Ja, dann darf man sich auch nicht wundern, dass man sowas sieht, die Gewalttaten von Siedlern am 26. Februar 2023 in der Kleinstadt Hawara südlich von Nablus, nachdem vorher, einige Stunden vorher in der Stadt zwei Siedler erschossen worden waren, wo damals überhaupt nicht klar war, ob die Mörder aus Hawara selber waren. Und damals sind Hunderte von Autos, einige Häuser in Brand gesetzt worden. Erstaunlicherweise oder glücklicherweise ist niemand dabei umgekommen. Und das waren Hunderte von Siedlern. Die Armee hat im Grunde genommen daneben gestanden und gar nichts getan. Und das sind letztlich die Auswüchse, die natürlich aus solchen Theologien kommen. Ich war damals mit einer Gruppe von Israelis, die eben auch Solidarität mit den Leuten von Hawara zeigen wollten, war ich ein paar Tage später in Hawara und die haben uns gezeigt, wie das aussah. Also man sieht wirklich, das waren also halb verbrannte Häuser. Und man kann sich eigentlich wirklich nur wundern, dass die Leute nicht zu Tode gekommen sind, die teilweise stundenlang in ihren Wohnungen saßen und das Feuer um sie herum und nicht wussten, wie sie daraus gerettet werden. Ja, und als Abschluss, wirklich ganz aktuell vom Anfang dieses Monats, eben die Träume, die mit dem Krieg in Gaza jetzt auftauchen, nämlich dass die Worte von einem der Militärrabbiner, die jetzt zu den Soldaten in Gaza gehen, um die zu motivieren. Man sieht ja auch, dass ein Soldat mit Gitarre daneben, also man sollte ihn sozusagen einen schönen Abend machen. Und das sind so seine Gedanken angesichts dessen, was hier in den letzten Wochen passiert. Das Land gehört uns, das ganze Land, einschließlich Gazas, einschließlich des Libanon, denn nach einigen Landverheißungen ist zumindest der Südlibanon im verheißenen Land eingeschlossen. Das ganze verheißene Land. Wir werden zurückkehren. Gush Katif, das sind die 2500 geräumten Siedlungen, ist ganz klein im Vergleich zu dem, was wir erreichen werden, mit Gottes Hilfe. In der letzten Zeit sitze ich da und stelle mir vor, dass es in diesen Tagen die Getöteten und Gefangengenommenen nicht gibt, nicht die Verletzten eben, alle die vom 7. Oktober. In diesem Augenblick nehme ich sie aus dem Bildschirm und dann bleibe ich mit dem vielleicht glücklichsten Moment im Leben. Wir haben den Punkt erreicht, an dem das Volk Israel eine Stufe hinaufsteigt. Wir klären endlich, wer wir sind. Wir verkünden der Welt, was gut und gerecht ist, Ethik und Werte. Und daher werden wir das Böse vernichten, Hamas schlagen, die Feinde schlagen. Wir werden alle vernichten mit Gottes Hilfe bald in unseren Tagen. Und der Mann ist Militärrabbiner, sozusagen staatlich angestellt. Er hat schon Ärger bekommen, also er ist zum Verhör von einem Vorgesetzten eingeladen worden. Hauptsächlich wohl deswegen, weil er gesagt hat, ja sozusagen die Getöteten sind ja nicht wichtig, sondern ich sehe alles andere. Aber das ist das Gefühl, das da ist. Also einerseits eben, wir werden alle vernichten und eben auch zu sagen, wir werden die Siedlung im Gazastreifen wieder errichten, zusammen mit wachsenden Plänen für eine Vertreibung oder man nennt es dann eine Relocation der palästinensischen Einwohner von Gaza, sei es in Ägypten oder sonst wo auf der Welt, zu suchen. Ja, soweit die Präsentation. Ich hätte zur Versöhnung noch ein paar friedlichere Dinge geben können. Es gibt natürlich auch religiöse Friedensbewegungen. Es gibt die Rabbiner für Menschenrechte. Es gibt die Gruppe Takmeir, mit der ich eben damals in Hawara war, wo immer Solidaritätsbesuche gemacht werden bei Palästinensern, die angegriffen worden sind. Ich habe es nicht dazu gefügt, weil so segensreich und so wichtig ich diese Gruppen finde und ja teilweise auch mit ihnen unterwegs bin, aber unser Einfluss im Vergleich zu dem, was ich gerade gezeigt habe, ist halt zahlenmäßig und öffentlichkeitswirksam wesentlich geringer. Und natürlich nicht längst alle orthodoxen Juden in Israel sehen die Dinge so, wie ich sie gerade gezeigt habe, aber es ist etwas, was sich dem Mainstream annähert. Und ich denke, es ist wichtig, das zu kennen. Darum habe ich das jetzt so dargestellt.